Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute an diesem zweiten Sonntag nach Epiphanias. Es ist winterlich geworden bei uns. Schön, dass Sie sich alle auf den Weg gemacht haben. Manche von uns haben schöne Tage erlebt, manche haben auch schwere Tage erlebt. Ich begrüße ganz besonders auch diejenigen unter uns, die als Trauernde jetzt hier an diesem Gottesdienst teilnehmen. Wir sind in der Epiphanias-Zeit. Epiphanias, das bedeutet Erscheinung, die Erscheinung des Herrn. Am 6. Januar war der Epiphanias-Tag, man sagt ja auch der Tag der heiligen drei Könige, der Tag, an dem die Christen halt daran sich erinnern, dass Jesus geboren ist, dass er als der helle Morgenstern in diese Welt hineingekommen ist. Und in diesen Wochen nach Epiphanias, an diesen Sonntagen, geht es in den Gottesdiensten darum, was bedeutet das? An Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu glauben und mit ihm zu leben. Wir hören jetzt ein erstes Lied, ich wollte gerade sagen, wir singen, aber wir dürfen ja jetzt in dieser Corona-Zeit nicht gemeinsam singen und auch die Maske muss aufbehalten werden, aber ich als Liturg, ich darf sprechen ohne Maske und darf auch singen und das tue ich von hier aus. Ich singe das erste Lied und in Gedanken bitte ich Sie alle mitzusingen. Das erste Lied ist ein Lied, das eine Melodie hat, das sehr weihnachtlich klingt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass die Weihnachtsbotschaft noch nachklingt. Auf, Seele, auf und säume nicht. Ich singe die ersten vier Verse dieses Liedes. Sei mit euch allen. Amen. Der Psalm 105 ist der Psalm dieses Sonntags und ich lade Sie ein, diesen Psalm zu sprechen und mitzubeten, so wie er in den blauen Heften steht, unter der Nummer 90. Nummer 90, es sind einige Verse auf Psalm 105 und ich bitte alle, die auf der Kanzelseite sitzen, die vorne beginnenden Zeilen mitzulesen und mitzusprechen und alle auf der Taufsteinseite die eingerückten Zeilen. Und ich lese alle Zeilen mit, damit diejenigen, die nachher den Gottesdienst auch verfolgen, über die Sticks, dass sie den Text auch gut mitlesen können und verstehen können. Danke dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt seinen Ton unter den Völkern. Singet ihn und spielet ihn. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenken seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählte. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Liebe ist die Kraft, die verwandeln kann. Lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt aus der Trauer, Frieden schaffst im Streit, Vergebung in der Schuld, Vertrauen in der Hoffnungslosigkeit. Schenke uns Zuversicht, dass unser Leben gelingt. Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Wir hören jetzt ein Lied des Gitarrenchors Wegbegleiter. Der Chor ist gar nicht hier, aber wir hören ein Lied, das aufgenommen wurde vor der Corona-Pandemie. Und ja, lass uns einfach dieses Lied einmal hören und genießen. Du, dessen Name heilig ist.
Du, dessen Name heilig ist, dich beten wir an, du ewiger Gott. Du, der du Herr des Lebens bist, dich loben wir laut, o Gott. Und dass du unser Vater bist, lässt du uns auf Erden
Jesus Christus, den Gekreuzigten, hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Davon lesen wir im 1. Korintherbrief im 2. Kapitel. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn hätten sie die erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Das nächste Lied ist wieder ein Epiphanias-Lied, Nummer 74 aus dem Gesangbuch. Du Morgenstern, du Licht vom Licht.
Du Morgenstern, du Licht vom Licht.
von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick lang still werden. Lass uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort zu uns reden kann. Wir werden still. Ja, unser Gott, dafür danken wir dir, dass du dich gezeigt hast, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns zeigst, wer du bist, wer du für uns bist. Herr, du kennst unsere Gedanken an diesem Morgen, was uns bewegt, was uns froh und dankbar stimmt, was uns Sorge bereitet, was uns traurig macht. Wir bitten dich darum, Herr, komm in unser Leben hinein. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, welchen Tipp würden Sie jemandem geben, der sich mit folgender Bitte an Sie wendet? Ich würde gerne mehr über Jesus erfahren. Wie kann ich mich am besten informieren? Ich würde den Tipp geben, lies in der Bibel, und zwar am besten das Johannesevangelium. In diesem Evangelium im Neuen Testament, in den 21 Kapiteln, geht es im Grunde nur um die Beantwortung dieser einen Frage: Wer ist Jesus eigentlich? Und was bedeutet das, an ihn zu glauben? Der Bibeltext für die heutige Predigt ist auch ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Und auch hier bekommen wir eine Antwort auf die Frage: Wer ist Jesus eigentlich? Ich lese den Predigtext Johannes 2, die Verse 1 bis 11, die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir diese Geschichte nachspielen wollten, in einem Rollenspiel, wie viele Mitspieler bräuchten wir dann? Wie viele werden beteiligt? Natürlich kann man sagen, erstmal die große Hochzeitsgesellschaft, das werden dann vielleicht ganz viele, aber wie viele einzelne Personen kommen in dieser Geschichte vor? Das ist zunächst einmal Maria, die Mutter Jesu. Die Mutter Jesu war auch da, heißt es. Offenbar gehörte sie nicht zu den geladenen Gästen, denn Frauen durften oft gar nicht mitfeiern, aber sie hat offenbar zu der Bedienung gehört. Jedenfalls nehmen manche Bibelausleger das so an. Und so hat sie auch gleich mitbekommen, dass der Wein knapp wird und ja, ausgeht. Maria spielt in dieser Geschichte nur eine Nebenrolle. Sie kommt im Johannesevangelium übrigens nur, außer in dieser Geschichte, noch ein einziges Mal vor, als sie nämlich unter dem Kreuz Jesu steht, zusammen mit dem Jünger Johannes. Und Jesus bittet vom Kreuz herab Johannes, für seine Mutter zu sorgen. Die zweite Person, die in der Geschichte vorkommt, ist Jesus. Es heißt, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Also Jesus gehörte zu den geladenen Gästen. Auf der Feier spielt er allerdings nur eine Nebenrolle. Er ist ja einer von vielen Gästen. Aber in der biblischen Geschichte spielt er doch die Hauptrolle. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Als dritte Personengruppe sind da die Diener. Wie viele es sind, wird nicht gesagt, wie sie heißen, auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Diese Diener haben, wie der Name sagt, nur eine dienende Funktion. Zwar sind sie für den Ablauf der Feier wichtig, aber sie spielen nur eine untergeordnete Rolle. Sie haben in der Geschichte die schwerste Arbeit zu leisten, denn sie müssen steinerne Wasserkrüge, die jeweils 80 bis 120 Liter Wasser fassen können, die sollen diese steinernen Wasserkrüge füllen und die gefüllten Krüge das Wasser da hinein transportieren. Dann ist da noch, viertens, der Speisemeister. Er ist der Verantwortliche für die Bedienung und dafür, dass alles gut läuft. Heute würde man wohl sagen, er ist so etwas wie ein Catering-Manager. Auch er spielt bei der Hochzeit nur eine Nebenrolle und auch in unserer Geschichte. Und dann ist er schließlich der Bräutigam. Der Bräutigam kommt allerdings nur am Rande vor. Wie auch bei den Dienern ist es so, dass von ihm nichts überliefert ist, was er sagt. Er sagt kein Wort. Er hat sich nur den Vorwurf des Speisemeisters anzuhören, dass er entgegen der Sitte zuerst den schlechteren und dann den besseren Wein servieren lässt. Wie der Bräutigam auf diesen Vorwurf reagiert, wird nicht berichtet. Überhaupt wird ja diese Geschichte nicht zu Ende erzählt. Das finden wir übrigens im Johannesevangelium öfter. Die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt, weil es einzig und allein darum geht, wer ist Jesus in dieser Geschichte und was heißt das, an ihn zu glauben. Was mir auffällt, die Person, die doch bei jeder Hochzeit die Hauptperson ist, zusammen mit dem Bräutigam, die fehlt hier in der Geschichte ganz und gar, nämlich die Braut. Was wäre eine Hochzeit ohne die Braut? Zusammen mit dem Bräutigam ist sie doch wirklich die wichtigste Person auf dem Fest. Das sieht man doch schon an ihrer Kleidung. Es ist in allen Kulturen so, nicht nur hier bei uns in Deutschland oder in Europa, auch in Übersee. Hochzeiten werden groß gefeiert und die Bräute werden schön geschmückt. Und manche Frauen hier unter uns haben sich ja auch schon der Hochzeit erlebt und können sich noch daran erinnern, wie sie im Brautkleid ihre Hochzeit gefeiert haben. In unserem Bibeltext aber kommt die Braut überhaupt nicht vor. Und wir merken, offenbar kommt es dem Johannes gar nicht so darauf an, über die Hochzeit zu berichten, sondern in den Mittelpunkt zu stellen, wie verhält Jesus sich hier auf dieser Hochzeitsfeier. Was er sagt, was er tut, darauf kommt es an. Er ist die Hauptperson. Maria weiß das. Sie hat Jesus ja zur Welt gebracht. Sie hat ihn erzogen. Sie weiß, dass Jesus ein besonderer Mann ist. Ja, dass er Gottes Sohn ist. Sie kann sich wohl kaum vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Aber als sie merkt, dass der Wein ausging, da wendet sie sich an ihren Sohn. Niemand steht ihm näher als sie. Ich stelle mir vor, dass sie ganz nah an ihn herantritt und ihm ins Ohr flüstert, du Jesus, der Wein ist ausgegangen. Eine peinliche Situation. Nun mach doch was. Dabei wird sie wohl nicht gemeint haben, dass Jesus schnell nach Hause fährt und noch Wein besorgt oder in ein Geschäft geht und noch Wein ordert. Nein, sie ist davon überzeugt, Jesus, der jetzt hier auf der Feier ist, der kann aus dieser misslichen Situation heraushelfen. Er ist doch bei der Hochzeit dabei. Er feiert mit und er wird doch wohl Rat wissen, was denn nun zu tun ist. Wie gut, dass Jesus da ist. Da möchte ich einen Sprung machen in unsere Zeit, in unsere Gegenwart, in unser Leben. Wie gut, dass Jesus da ist. Er ist der Lebendige und ist der Gegenwärtige auch jetzt. Auch wenn wir keine Hochzeit feiern und wenn manch einem von uns bestimmt nicht nach Hochzeit feiern und überhaupt nach Feiern zumute ist, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Aber wenn wir in Not sind, wenn wir in Verlegenheit sind, dann dürfen wir auch gewissermaßen ganz nah an ihn herantreten, zu ihm beten und sagen, du Jesus, ich habe da jetzt ein Problem. Ich habe da eine große Sorge. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Nun hilf mir. Nun steh mir bei. So dürfen wir bitten. Und so dürfen wir beten. Und manch einer hat das erlebt. Ich auch, dass er sagen konnte, ja, meine Gebete sind erhört worden. Vielleicht ganz anders, als ich es erst gedacht habe. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus wirklich da ist. Mit seiner Kraft, mit seiner Macht. Wir dürfen die Nähe Jesu suchen, so wie Maria damals auch. Aber Maria erhält eine Abfuhr. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? So schroff reagiert Jesus. Und er sagt ihm Mama oder Mutti oder so etwas zu ihr. Sondern Frau, als wäre sie eine fremde Frau, mit der er gar nichts zu tun hat. Jesus weist seine Mutter zurück mit dem Hinweis, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Welche Stunde meint er dann? Im Johannesevangelium lesen wir an einigen Stellen von der Stunde Jesu. Und jedes Mal geht es, so sagt es Johannes, um seine Verherrlichung. Verherrlichung. Das meint, es wird deutlich, es wird offenbar, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Es wird deutlich, dass durch Jesus Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommt, ja zum Leuchten kommt, dass er der Herr ist, dass er wirklich da ist. Für Maria gilt es zunächst abzuwarten. Das wird deutlich an der Antwort Jesu. Aber sie ist ganz zuversichtlich. Jesus wird etwas tun. Und so geht sie zu den Dienern hin und sagt, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Und tatsächlich, Jesus wendet sich an die Diener und sagt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Das Wasser in den Krügen hatten die Gäste für die Reinigung benutzt. Nicht nur für das Händewaschen vor dem Festessen, sondern auch für die rituelle Reinigung, wie sie den Juden vor dem Gebet vorgeschrieben war. Jetzt waren die Krüge leer. Doch jetzt sollten die Diener die großen Krüge wieder mit Wasser füllen. Sie mögen gedacht haben, was soll das jetzt wohl? Was sollen wir mit so viel Wasser? Und auch manche der Gäste mögen das mitbekommen haben. Da schleppen die Diener Wasser heran, füllen sie in die Krüge. Was soll das denn? Doch dann geht alles sehr schnell. Jesus befiehlt dem Speisemeister, eine Probe von dem Wasser zu bringen. Der probiert es und stellt fest, das ist der köstlichste Wein. Er kann sich darauf keinen Wein machen. Er spricht den Bräutigam daraufhin an. Jeder Mann gibt doch zuerst den guten Wein. Und wenn die Leute betrunken werden, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das geht doch gegen jede Gepflogenheit und gegen jede Logik. An dieser Stelle nun bricht die Geschichte ab. Was der Bräutigam darauf antwortet, wird nicht gesagt. Wie die Feier weitergeht, wird auch nicht erzählt. Sondern jetzt hört die Geschichte einfach auf. Und es folgen zusammenfassend drei Feststellungen. Die erste Feststellung ist, es war das erste Zeichen, das Jesus tat. Im Evangelium werden 7-mal Wunder berichtet, aber Johannes nennt sie nicht Wunder Jesu, zum Beispiel eine Krankenheilung oder so, sondern Johannes nennt sie Zeichen. Es soll wohl darum gehen, das ist Johannes wichtig, das zu zeigen, dass die Leute wohl ein übernatürliches Spektakel erleben wollten. Eine sensationelle Begebenheit, vielleicht davon auch weiter erzählen können, wollten. Aber darum geht es Jesus nicht und Johannes, wenn er davon berichtet, auch nicht. Sondern es geht darum, deutlich zu machen, wer Jesus ist. Auf seine Macht, auf seine Kraft, auf seine Herrlichkeit soll hingewiesen werden in den 7 Zeichen des Johannes-Evangeliums und auch bei diesem sogenannten Weinwunder. Diese Geschichte von der Hochzeit zeigt Jesus als Freudenmeister, wie es in einem Lied auch heißt. Es zeigt, dass Jesus gekommen ist, um die Menschen und auch uns aus einer Verlegenheit herauszuhelfen. Nicht nur bei schwerwiegenden Dingen, sondern auch, wenn es nur um einen guten Verlauf einer Feier geht. Das Zeichen zeigt, auf Jesus ist Verlass. An ihn dürfen auch wir uns getrost wenden. Er ist da, er ist zur Stelle, wie es uns auch geht. Die zweite Feststellung nach dieser Geschichte ist, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Bisher war es noch verborgen, wer Jesus wirklich war. Aber jetzt wurde deutlich, er ist wirklich der Herr, der Sohn Gottes. 6 Wasserkrüge für die Reinigung werden nicht mehr gebraucht. Die Zahl 6 steht in der Bibel für das Menschliche. Am 6. Tag nach der Schöpfung wurde der Mensch erschaffen. So heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Und die 6 Krüge stehen für das Alte, für die Gesetze des Alten Testamentes. Aber jetzt ist Jesus ja gekommen. Zwar hat er sich auch an die alttestamentlichen Gesetze gehalten, an die Gebote und Vorschriften, aber er hat deutlich gemacht, mit mir kommt etwas Neues. Jetzt ist die Zeit zum Feiern. Jetzt ist die Zeit, Wein zu trinken und fröhlich zu sein. Denn Gottes Sohn ist da. In ihm ist Gottes Herrlichkeit erschienen. Und die dritte Feststellung am Ende der Geschichte, seine Jünger glaubten an ihn. Sie erleben bei dieser Hochzeitsfeier, Jesus spielt die Hauptrolle. Auf ihn kommt es an. Wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir den bei uns, der uns die Fülle des Lebens gibt. So wie es in dem Wochenspruch für diese Woche, der auch im Johannesevangelium steht, heißt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir haben den bei uns, der uns Gottes Liebe zeigt und Gottes Liebe bringt. Wenn wir Jesus bei uns haben, dann haben wir den bei uns, der unsere Lasten trägt. Dann haben wir den bei uns, der unsere Hoffnung ist, über unseren Tod hinaus. Auch gerade, wenn wir als Trauernde hier in der Kirche heute sind. Ja, wir dürfen diesem Jesus vertrauen. Die Jünger glaubten an ihn. Und wir und ich und du und sie, wir alle können uns diese Frage stellen. Diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana will uns einladen, an Jesus zu glauben, wie die Jünger das getan haben. Zu sagen, ja, wir möchten sein Wort ernst nehmen. Wir möchten uns darauf verlassen und darauf vertrauen. Er ist da. Er geht mit uns als der helle Morgenstern, auch wenn es dunkel erscheint, im übertragenen Sinne, auch wenn ich manchmal gar nicht weiter weiß. Er ist da, er geht mit. Und dass er gekommen ist, das ist wirklich ein Grund zur Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich singe 3 Verse aus diesem Lied, Vers 1, 2 und Vers 7, Nummer 66 im Gesang. Musik.
heutigen Sonntag. Einen herzlichen Dank an alle, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Pastor Bernhard Behrens und besonders an Frau Sigrid Sauer an der Orgel. Heute fördern wir mit unserer Kollekte die Gefängnisseelsorge. Die Spenden in den Opferkästen im Durchgang zum Turm kommen auf der Kanzelseite den Angeboten für Kinder und Jugendliche zugute. Spenden im Opferkasten auf der Taufseite sind für die diakonische Zuschüsse und Aufgaben bestimmt, wo es am nötigsten ist. Herzlich willkommen in unserer Kirche beim Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Predikantin Heide Kopf. Die in unserem Gemeindebrief veröffentlichten Termine für den Frauentreff und die Männerrunde finden aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht statt. Vom 25. Januar bis zum 30. Januar 2021 findet in unserem Martin-Luther-Haus wieder die Kleidersammlung der Deutschen Kleiderstiftung statt. Sie können die Spenden täglich von 9 bis 18 Uhr abgeben.
Einige von uns sind, wie gesagt, als Trauernde hier. Wir hatten in der Kirchengemeinde Hese in dieser Woche 3 Beerdigungen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich für alle von uns, die traurig sind. Wir haben Namen von 4 Personen gehört, die du abgerufen hast in die Ewigkeit. Aber danke für alles, was sie ihren Familien, ihren Angehörigen bedeuten konnten. Wir danken für alles, woran sie Freude hatten. Und habe Dank für alle Hilfe, auch in schweren Zeiten. Wir befehlen sie, die Verstorbenen, dir und deiner Gnade an. Und bitten dich, dass du alle tröstest und aufrichtest, die um sie trauern. Danke, Herr, dafür, dass wir uns an dich wenden dürfen. Den Herrn über Leben und Tod. Den Gott allen Trostes. Lass deinen Trost erfahren. Bei allen, die nun traurig sind. Uns alle, Herr, lehre aber bedenken, dass auch wir sterben müssen, damit wir klug werden und uns zu dir halten. Amen. Im Gedenken an die Verstorbenen, deren Namen wir gehört haben, singe ich nun von Lied Nummer 66, Jesus ist kommen, die 4. Strophe. Die um ihres Glaubens willen bedroht und verfolgt werden. Erscheine allen, die um Tote trauern, allen Kindern, die keine Geborgenheit kennen, allen denen, die Lebensperspektiven schwinden und die neue Wege vor ihnen noch nicht erkennen können. Erscheine allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinausschauen können, die nicht spüren, wie du uns liebst und trägst, uns in die Weite führst, wie du uns birgst in einer Freude, die höher ist als alles, was wir verstehen können. Wo du erscheinst, Herr, wird das Leben zu einem Fest. Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können. Gnade um Gnade, jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. Amen. Lass uns tun, das Vaterunser gemeinsam beten, dazu bitte ich Sie auch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich singe noch eine Strophe von Jesus ist kommen zum Abschluss. Sie können gerne wieder Platz nehmen. Abstand zu halten, wenn Sie aus der Kirche herausgehen.